Herzlich willkommen und grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Wir hören hier derzeit eine kleine Reihe mit dem Legionär Christi Pater Bertalan Egervári. Die Legionäre Christi sind eine Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche. Dies ist der zweite Vortrag eines Einkehrtages, den Pater Bertalan Egervári gehalten hat. Es geht um grundsätzliche Einstellungen im Gebet. Sich an das Abenteuer des Gebetes und der Gottesbeziehung heranzuwagen, erfordert gewisse Grundeinstellungen im Menschen. Und da setzt Pater Bertalan Egervári heute fort. Grundsätzliche Einstellungen im Gebet.
Wir bleiben noch beim Glauben. Nochmal kurz eine Sache erwähnt, die wir eigentlich schon angesprochen haben. Aber es ist auch ganz wesentlich wichtig zu glauben, dass wir alle gerufen sind, Gott zu begegnen im Gebet und dass Gott uns dazu die nötige Gnade gibt. Das ist eben auch eine Sache, wo wir unseren Glauben öfter mal einsetzen müssen, unseren Glauben erneuern müssen, sagen, ja, das soll mir nicht nur theoretisch klar sein, sondern auch hier und jetzt wieder, wenn ich anfange zu beten. Gerade wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es Widerstände gibt, gerade dann wird dieser Glaube wichtig. Ein Glaube, dass alle, ob jetzt nun weise Menschen sind, Unwissende, Gerechte oder Sünder, ob es jemand ist, der total ausgeglichen ist, jemand, der zutiefst verletzt wurde, jeder ohne Ausnahme ist gerufen zu einem Leben des Gebetes, zu einer Beziehung mit Gott. Gott möchte sich jedem Einzelnen mitteilen. Und Gott ist eben auch gerecht. Er gibt jedem die Gnade, die er braucht dazu, um im Gebet ausdauernd zu sein, um im Gebet ihn zu erfahren, um eine Erfahrung der Gemeinschaft mit Gott zu machen. Also dieses Gebetsleben ist nicht für eine geistliche Elite reserviert, nicht nur für die Ordensleute und für die besonders Frommen und ich weiß nicht wen, sondern wirklich für alle. Also, vielleicht haben Sie das auch schon mal gehört, Gebet, das ist nichts für mich, das ist für heiligere oder für bessere Personen als mich. Das widerspricht einfach dem Evangelium. Wichtig, der Glaube, ganz gleich, welche Schwierigkeiten wir haben, Gott gibt uns die nötige Kraft durchzuhalten. Ein drittes Element im Glauben, es ist auch wichtig zu glauben an die Fruchtbarkeit des Gebetslebens. Wenn Gott uns zum Gebet ruft, zu einer Beziehung mit ihm, dann tut er das, weil das die Quelle von so viel Gutem ist. Weil er uns so viel Gutes mitteilen und schenken möchte. Also er formt uns innerlich, er heilt uns, er heiligt uns, er lässt uns sich selber erkennen und lieben und macht uns großzügig in der Nächstenliebe. Also wer ein Leben des Gebetes bewusst und regelmäßig führt, der wird von Gott verändert. Und er darf absolut sicher sein, dass er viel mehr empfängt, als er jemals geben kann. Und auch wenn wir den Eindruck haben, dass das Gegenteil der Fall ist, ich bin im Gebet irgendwie in der Sackgasse gelandet, ich komme irgendwie nicht weiter, das ist immer das Gleiche, ich trete auf der Stelle, ich weiß nicht was, verändert sich schon seit Jahren gar nichts. Selbst wenn uns scheint, dass da keine Früchte sind, die wir irgendwie greifen oder anfassen können, wir dürfen uns nicht entmutigen lassen, sondern überzeugt bleiben, dass Gott zu seiner Verheißung steht. Bittet und ihr werdet empfangen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Das ist kein Versprechen, das der Herr einfach so macht, er hält sich wirklich daran. Und wer fest bleibt im Vertrauen, der empfängt unendlich viel mehr, als er zu erbitten oder zu erhoffen überhaupt wagt. Nicht deshalb, weil er es verdient, sondern weil Gott es einfach versprochen hat. Weil Gott nicht an Großzügigkeit zu übertreffen ist. Und das ist eine recht häufige Versuchung, das Gebetsleben irgendwann aufzugeben oder zumindest ein bisschen wieder einzuschränken, weil man nicht schnell genug die Früchte sieht. Wir hätten das halt immer gerne, dass wir gleich merken, ich tue was oder ich tue jetzt ein bisschen mehr und dann muss ja mehr rauskommen dabei. Aber diese Versuchung, die müssen wir ganz schnell wieder zurückweisen. Versuchung, ja, wenn sich eben nicht was tut, dann lasse ich es wieder bleiben. Sondern diesen Akt des Glaubens vollziehen, Gott steht zu seinen Verheißungen. Gott steht zu seinen Versprechen. Kein Gebet bleibt unerhört vor Gott. Jedes Gebet bringt Frucht. Und was ist, wenn mein Gebet jetzt doch nicht erhört wird? Zum Beispiel, wenn ich jetzt gebetet habe, lieber Gott, ich brauche morgen früh einen Ferrari, das wäre ganz praktisch, weil ich weiß nicht was, ja? Und Gott hört ja alle Gebete und er hört alle Gebete und ich weiß nicht was, wenn ich nur glaube und wenn ich bei ihm anklopfe, wenn ich bitte, dann gibt er, ja. Wie kann das sein, so viele Menschen beten um Frieden und es trifft nicht ein? Ja, was für Häken könnte es da geben, wenn mein Gebet nicht erhört wird? Es gibt natürlich einerseits den Fall, dass ich vielleicht um etwas bitte, was gar nicht gut für mich ist. Der Ferrari muss ja nicht unbedingt gut sein für mich. Vielleicht fahre ich damit rum, nur um gesehen zu werden, nur um, ich weiß nicht was, mir was drauf einzubilden, nur um mein Herz dran zu hängen. Und der liebe Gott sagt oder denkt sich, ja, das wird dir gar nicht so gut tun, ich gebe dir lieber keinen Ferrari. Das wundert einen ja nicht. Es kann auch sein, dass, da nehmen wir das Gleichnis von der Witwe und dem ungerechten Richter zur Hand, dass Gott uns einlädt, mit Beharrlichkeit zu beten, dran zu bleiben. Die Witwe, die immer wieder zum ungerechten Richter geht und ihm sagt, ja, verschaff mir mein Recht, verhilf mir zu meinem Recht. Und irgendwann sagt der Richter eben, ja gut, jetzt gebe ich dir doch einmal, was sie will, weil die bedrängt mich schon so sehr. Irgendwann kommt sie noch und schlägt mir ins Gesicht. Das will ich ja auch nicht. Gut, du sollst zu deinem Recht kommen. Ja, wie viel mehr wird Gott uns etwas Gutes geben? Ja, vielleicht möchte er nur, dass wir lernen, beharrlich zu beten, beharrlich zu bleiben, dran zu bleiben. Ein drittes Element. Wir bitten um etwas Gutes und es trifft trotzdem nicht ein. Vielleicht will uns der Herr etwas noch Besseres geben als das. Und wer da jetzt beim Einkehrtag letzten Monat hier war, wir haben auch über Zacharias gesprochen, der im Tempel war, der Engel erscheint ihm, ja, ganz am Anfang vom Lukas-Evangelium, und der ihm sagt, deine Gebete sind erhört worden und deine Frau wird ein Kind empfangen und so weiter. Deine Gebete sind erhört worden, sagt ihm der Engel. Und Zacharias wird sich gedacht haben, wenn überhaupt, ja Moment einmal, ich habe doch vielleicht vor 40, 50 Jahren gebetet, aber nicht jetzt. Jetzt bin ich ein bisschen zu alt und meine Frau auch. Wir haben schon vor 20 Jahren aufgehört zu beten. Wir haben angefangen zu beten, wie wir 20 waren. Wir haben gebetet, wie wir 30 waren. Wir haben gebetet, wie wir 40 waren, gerade noch so. Und Gott hat nie unsere Gebete erhört. Und irgendwann mit 50 haben wir aufgehört zu beten und sind 60 geworden und haben aufgehört zu beten. Und jetzt kommst du hier an, Engel, und sagst mir, deine Gebete sind erhört worden. Ja, toll. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch formuliert, ich weiß nicht was. Ja, die Pläne Gottes sind vielleicht andere. Und was uns gut erscheint, lieber Gott sagt, ich habe ein noch besseren Plan, ich habe was noch Besonderes vor. Passt halt nur nicht so ganz mit euren Plänen zusammen. Aber hinterher werdet ihr hoffentlich sagen, boah, es hat sich ja doch gelohnt. Und spätestens im Himmel werdet ihr auf jeden Fall sagen, boah, es hat sich ja doch gelohnt. Wir sehen nie das Ganze, wir sehen nur das, was gerade mal so um uns herum ist, unsere eigene Perspektive. Und ganz klar, wir lassen uns da auch von unseren Wünschen und Vorstellungen leiten. Ja, wenn das damals bei den Juden absolut das Größte war, Kinder zu bekommen, ich meine, logisch, verständlich, das wünsche ich mir doch auch. Nichts Schöneres als Kinder. Kein größeres Geschenk von Gott als Kinder. Und dann leben wir, Zacharias und Elisabeth, fromm, tun eigentlich alles, was der Herr von uns will, und wir glauben und alles und kriegen keine Kinder. Ja, und die anderen, die eh nie in die Synagoge gehen oder keine Ahnung was, ja, die haben 7 Kinder. Wo ist da die Gerechtigkeit Gottes her? Dass wir da nicht den Glauben verlieren, kein Gebet geht verloren. Der Herr hat wahrscheinlich etwas noch Größeres vor. Er will uns etwas noch Schöneres geben. Kurz auf die Bemerkung, mit dem Gebet für den Frieden einzugehen. Da ist dann natürlich schwer, sich vorzustellen, ja, was soll denn Gott jetzt noch Besseres geben? Aber da kommt natürlich der ganze große Bereich der menschlichen Freiheit mit ins Spiel. Ja, es ist ja nicht Gott, der Kriege anfängt, es sind die Menschen, die Kriege anfangen. Und ja, das, was Gott immer respektiert, ist die Freiheit des Menschen, die Freiheit jedes Einzelnen. Und natürlich sollen wir um Frieden beten, viel um Frieden beten, aber Gott wird es auch nicht so machen, okay, jetzt haben genug Leute um Frieden gebetet und deswegen setze ich jetzt mal da einen, schiebe dem Ganzen einen Riegel vor und die ganzen Leute, die jetzt weiterkämpfen wollen, die lasse ich jetzt nicht irgendwie. Ja. Das macht er schon auf seine Art. Ja, er möchte in den Herzen der Einzelnen wirken. Er gibt auch dem größten Sünder noch eine Chance und auch wenn es lange dauert, ja, da kommt dieses ganze Mysterium ins Spiel der menschlichen Freiheit und Gott, der die Freiheit respektiert und der jeden Einzelnen eben eine Chance geben möchte auf das ewige Leben, auf die Bekehrung. Da kommen so viele Faktoren jetzt ins Spiel. Bleibt für uns letztlich unverständlich. Wir sehen nicht das ganze Bild. Wir sehen nicht das ganze Bild. Aber wir dürfen darauf vertrauen, wie wichtig das Gebet für den Frieden auch ist. Auch wenn es auf dieser Welt nie Frieden komplett geben wird. Gut, wir kommen zu einer nächsten grundlegenden Einstellung, Haltung, und das ist die Treue, die Ausdauer im Gebet. Interessanterweise eine Sache, die zum Beispiel die heilige Teresa von Avila ganz, ganz an den Anfang stellt und für total wesentlich hält. Wer im Gebetsleben vorankommen will, der muss zuallererst treu sein. Ich muss gerade schauen, wo ich dieses... Irgendwo hatte ich dieses Zitat, weiß nicht wo. Vielleicht kommt es später noch, an einem späteren Punkt. Ich glaube, wir reden nochmal ein bisschen über Ausdauer nachher. Wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt. Diese Treue, diese Ausdauer im Gebetsleben, die muss für uns auch äußerst wichtig sein. Es ist nicht so wichtig, ob mein Gebet schön ist, ob mein Gebet gelungen ist, ob mein Gebet voller Gefühle ist. Viel wichtiger ist, dass es in Treue und Ausdauer geschieht. Um genau zu sein, ist es gerade die Treue und Ausdauer, die bewirkt, dass die Qualität meines Gebetes sich bessert. Die Qualität des Gebets wird eine Frucht der Treue sein. Und wenn meine Gebetszeit jetzt total armselig ist, voller Trockenheit, ich bin zerstreut, ich gebe dem Herrn gar nicht so viel Zeit, aber ich halte das treu durch, jeden Tag, das hat vor Gott mehr Wert und wird viel fruchtbarer sein als irgendwelche langen, feurigen Gebete, die wir halt mal von Zeit zu Zeit beten, wenn halt gerade die Umstände so sind, wenn ich mich gerade so fühle.
Das ist Radio Horeb und Radio Maria mit einem Vortragsmitschnitt von einem Einkehrtag bei den Legionären Christi in Neuötting-Alzgern. Gehalten hat diesen Einkehrtag Pater Bertalan Egervári und es ging um grundsätzliche Einstellungen im Gebet.
Vielleicht die klassischste Einteilung, die es gibt im geistlichen Leben, wenn man es irgendwie versucht einzuteilen, ist es immer... Man kann eigentlich das Gebetsleben oder geistliche Leben nicht irgendwie in Kategorien, in Schubladen reinstecken, weil letztlich jeder Weg individuell ist, der Weg von jedem Menschen ist anders und es ist nie so, dass ich plötzlich den Sprung auf die nächste Stufe mache und dann bin ich genau da und deswegen, was vorher war, trifft da gar nicht zu, sondern es ist immer... Aber es gibt grundsätzlich drei Stufen, die man unterscheidet. Eine Via Purgativa, eine Via Illuminativa und eine Via Unitiva, also einen Weg der Reinigung, Weg der Erleuchtung und Weg der Vereinigung. Das ist so eine ganz allgemeine, ich würde sagen, die klassischste Einteilung im geistlichen Leben. Und zu Beginn, wie man es aus dem Namen schon hört, Weg der Reinigung, es muss viel gereinigt werden von der Sünde, schlechte Gewohnheiten müssen abgelegt werden. Und das ist eine Phase, wo im Gebetsleben ich ganz viel tun muss. Da muss ich anfangen, mich hinsetzen, ich muss den Rosenkranz beten oder ich muss die Evangeliumsbetrachtung machen oder ich muss irgendwas. Es ist eine Etappe im Gebetsleben, wo ich mich noch ziemlich viel einbringen muss. Wenn dann ein gewisser Moment erreicht es, und wie gesagt, man soll es nicht so strikt kategorisieren, aber irgendwann kommt dann ein gewisser Übergang, und das nennt sich dann Weg der Erleuchtung, wo wir mehr Erleuchtung vom Herrn bekommen. Es geht nicht so sehr um die Reinigung von Schwächen und Sünden, es geht mehr eben um diese Erleuchtung vom Herrn. Das ist der Moment im Gebet, wo Gott sozusagen mehr die Initiative übernimmt, wo er mehr tut. Und wo es hinderlich ist, wenn wir genauso weitermachen wie vorher. Wir können nicht genau da anfangen schon, ich mache jetzt gar nichts und ich soll ja mehr lieben und weniger sagen. vielleicht kann ich im Moment nur lieben, wenn ich was sage. Das ist eine Etappe, die darauf folgt, Gott beginnt mehr zu tun, mein Gebetsleben wird einfacher, ich merke auch, ich kann fast gar nicht so viel sagen oder reden wie vorher. Es ist automatisch immer nur Trockenheit da, wenn ich so bete, wie ich vorher gebetet habe. Ja, das sind so kleine Anzeichen, Hinweise dafür. Gut, jetzt ist vielleicht der Moment gekommen, wo ich mal versuchen könnte, einfach nur still vor Gott zu sein. Vielleicht einfach mal nur ihm mein Herz hinzuhalten und zu sagen, hier bin ich, Herr, ich möchte dir diese Zeit schenken, weiß nicht genau, was ich machen soll, Herr, wirke. Aber das alles müssen wir erstmal beginnen mit dieser Treue und Ausdauer, zu sagen, ich möchte in diese Beziehung mit dem Herrn treten. Und diese Beziehung soll nicht von meinen Gefühlen abhängen, von meinen, ja, wenn es mir gerade danach ist, dann bete ich natürlich mehr von Herzen. Ja, ich fühle mich super und Herr, jetzt gebe ich dir alles, was ich habe, wunderbar. Aber das ist nicht das Wesentliche, das ist nicht da, wo sich meine Liebe wirklich zeigt. Mir hilft es immer, an die Ehe zu denken. Ja, die Liebe zeigt sich auch nicht dann, wenn alles gut läuft, alles wunderbar ist und wir sind gerade frisch verheiratet und Geld ist da, Haus ist da, Friede, Freude, Eierkuchen, alles da, da zeigt sich die Liebe nicht so sehr. Aber wenn plötzlich jemand krank wird, wenn plötzlich ich mein ganzes Geld verliere, wenn ich, keine Ahnung, plötzlich einen Unfall habe und querschnittsgelähmt bin, wenn es Verletzungen gibt, ja, bleibt mir dann meine Frau noch treu oder umgekehrt, bleibe ich dann noch treu oder da zeigt sich dann die Liebe so wirklich. Das heißt, Treue, Ausdauer im Gebetsleben, wenn es trocken ist im Gebet, wenn es schwer ist im Gebet, da zeigt sich, da sieht Gott, wie ernst ich das meine. Gefühle sind da eine Hilfe, aber wir sollen uns nicht zu sehr von Gefühlen abhängig machen. Ja, dass wir das wissen, wir haben keinen Einfluss auf unsere Gefühle. Wir können nur uns in Situationen bringen, wo ich sage, ja, normalerweise fühle ich mich da gut, aber das ist halt leider nicht immer so. Ja, wenn ich einen Schnitzel esse, normalerweise fühle ich mich gut. Aber es gibt auch Momente, ich esse einen Schnitzel und trotzdem, och. Oder ich sitze mit Freunden zusammen, abends beim Bier. Gutes Gespräch, gutes Bier, endlich mal Ruhe von der Arbeit und so weiter, da fühle ich mich gut. Aber es gibt Abende, da sitzt man zusammen mit den Freunden beim Bier und es ist einfach, ja. Also wir haben da keinen wirklichen Einfluss auf unsere Gefühle. Die sind mal so und mal so. Und genau das soll letztlich keinen Einfluss auf unser Gebetsleben haben. Ich hoffe, das beantwortet einigermaßen die Frage. Deswegen vielleicht der erste Kampf, das Gebetsleben betreffend, ist diese Treue um jeden Preis. Und zwar zu dem Rhythmus, den man sich selber festgesetzt hat. Ja, wenn ich sage, Viertelstunde am Tag, weil ich glaube, das ist gerade in Ordnung, viel mehr Zeit habe ich sowieso nicht, aber diese Viertelstunde am Tag. Und die dann unter keinen Umständen auslassen. Komme, was da wolle. Das ist an erster Stelle die heilige Teresa von Avila, die das sagt. Viele Meister und Experten im geistlichen Gebet, die das im Gebetsleben, die das sagen, diese Treue ist da ganz wesentlich und entscheidend. Also ein armseliges, aber regelmäßiges und treues Gebet ist irgendwo vor Gott besser oder wertvoller als diese Momente von erhabenen Gebeten, von Folgengebeten, die aber eher selten sind. Weil, wir haben es gesagt, das Gebet ist letztlich eine Gnade. Es ist ein Geschenk. Wir können uns nur von Gott beschenken lassen. Und wenn ich plötzlich ein wunderbares Gebet mit vielen Gefühlen und so weiter bete, ist ein Geschenk vom Herrn. Das ist nicht mein Verdienst. Und wenn es nicht mein Verdienst ist, gut. Aber es ist dann schon eher so mein Verdienst, wenn ich mir, oh, das ist ein bisschen zäh. Da tut sich gerade gar nichts. Und ich könnte gerade nur einschlafen oder alle 5 Sekunden bin ich wieder abgelenkt. und ich kriege diesen Gedanken ans nächste Fußballspiel nicht raus oder den Gedanken an, ich weiß nicht, nicht raus. Und es nervt mich total. Und von meinen 15 Minuten am Tag Gebet habe ich 14 Minuten nur an Fußball gedacht und habe aber 7-mal probiert, wieder zurückzukommen zu meinem Gebetsthema. Das ist vor Gott oft ein viel wertvolleres Gebet, als die 15 Minuten auf einer Wolke zu schweben und ihm zu sagen, wie sehr man ihn liebt. Weil wenn man auf der Wolke schwebt, ist es leicht zu sagen, dass man jemand liebt. Aber wenn man nicht auf der Wolke schwebt, sondern wenn es total zäh ist, dann ist es gar nicht so leicht, dran zu bleiben. Deswegen eine zweite ganz wesentliche, grundlegende Einstellung im Gebet, diese Ausdauer, diese Treue zum Gebet. Treue jeden Tag. Wir gehen auch wieder zu unserem Ehepaar zurück. Es wäre absurd zu sagen, Schatz, ich liebe dich, 29 von 30 Tagen im Monat, aber einen Tag nehme ich mir so eine Auszeit immer, weil das wird dann zu anstrengend. Da suche ich mir mal lieber jemand anders so für einen Tag. Kleine Abwechslung, schadet nichts. Ja. Ich glaube, es ist da offensichtlich absurd, von Liebe zu reden. Es geht nur um letztlich um mich und nicht um den anderen. Und ich bin da sehr froh, dass ich auf meinem persönlichen Weg diese Gnade bekommen habe. Ich habe Ihnen eine Geschichte vorhin erzählt, jeden Tag den Rosenkranz zu beten, komme, was da wolle. Also egal, wie spät es abends war, egal, wie müde ich war, egal, wie viel oder wenig Lust ich hatte, ich wusste einfach, das Gebet war so wichtig, das will ich keinen Tag ausfallen lassen. Und das ist eine ganz wichtige Einstellung, um im Gebetsleben weiterzukommen. Eine nächste innere Haltung, die Reinheit der Absicht. Nach Glauben, nach Treue oder Ausdauer im Gebet, eine weitere Eigenschaft, die extrem wichtig ist. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Also rein nach dem Evangelium ist nicht der, der jetzt ganz frei von Sünde ist, der sich niemals etwas vorzuwerfen hat, sondern der, der in allem, was er macht, angeregt ist von einer ehrlichen Absicht, sich selbst zu vergessen, um Gott zu gefallen. Genau der, der Gott näher kommt. Es geht nicht darum, nie Fehler zu begehen. Es geht nicht darum, frei von Sünden zu sein, um gut beten zu können, sondern es geht darum, dass ich nicht für mich bete, dass ich nicht meine eigene Freude im Gebet suche, nicht meinen eigenen Frieden suche im Gebet, sondern dass ich versuche, Gott eine Freude zu machen. Dass ich für Gott da bin im Gebet. Dass ich ihm meine Zeit schenken möchte. Wer sich selbst sucht, der wird relativ schnell das Gebet wieder aufgeben, wenn es schwierig wird, wenn es trocken wird, wenn es keinen Spaß mehr macht, wenn es nicht mehr so ist, wie man sich das eigentlich erwartet hat. Aber Reinheit der Absicht bedeutet hier eben, dass ich mehr den anderen suche als mich, dass ich mehr Gott suche als mich. Dass es nicht um meine eigenen Interessen geht, sondern dass ich nur dieses Ziel verfolge, Gott eine Freude zu machen. Das ist eine Eigenschaft, die sicherlich sehr fordernd ist, nicht sehr einfach ist, aber gleichzeitig auch sehr befreiend und sehr beruhigend. Wer sich selbst sucht, der wird schnell entmutigt sein, wird unruhig sein, wenn das Gebet nicht so klappt. Aber wer mit reiner Absicht betet, der lässt sich nicht so einfach verwirren, wenn das Gebet schwierig ist und wenn das Gebet mal keine innere Befriedigung bringt. Man macht da kein so großes Drama draus, sondern man weiß, was eigentlich zählt, ist ja gar nicht das, wie schwer es für mich ist, sondern was zählt ist, was ich Gott gebe, was ich Gott geben möchte. Und wenn ich halt nicht mehr geben kann, ich brauche nicht mehr geben. Gott weiß viel besser als ich, was ich geben kann oder nicht jetzt gerade. Typischer Einwand oder typische Versuchung auch, das ist alles schön und gut, aber wer ist überhaupt dazu fähig, so mit reiner Absicht Gott zu lieben? Reinheit der Absicht ist sehr wichtig im Gebet, eigentlich unerlässlich, aber es ist ganz klar, wir können nicht vom Anfang unseres Gebetslebens an eine so reine Absicht haben, dass wir sagen, ich suche jetzt nur Gott und versuche nur ihm Freude zu machen und wenn es mir gar nichts bringt, dann kein Problem. Auch diese Reinheit der Absicht ist letztlich ein Geschenk. Auch da bringt uns Gott weiter, ist eben verbunden mit der Liebe. Je mehr wir lernen zu lieben, desto mehr lernen wir, mehr für den anderen da zu sein, also immer weniger auf uns selber zu schauen. Und wenn wir gerade relativ am Anfang unseres Weges stehen, ja klar, da ist halt noch der Egoismus sehr stark. Und da wird meine Absicht nie so ganz rein sein, dass ich sage, ich habe jetzt überhaupt nicht an mich gedacht, nicht mal subtil irgendwie. Wir sollen uns da natürlich keine Illusionen machen. Es ist selbstverständlich, dass jeder, der diesen geistlichen Weg geht, teilweise sich selbst sucht, aber eben hoffentlich gleichzeitig auch Gott. Und das ist nicht schlimm. Solange man nur nicht aufhört, jetzt gerade in diesem Moment, wo ich bete, dass ich danach mich sehne, dass ich versuche, eben mit so reiner Absicht, wie ich nur kann, zu beten und Gott zu lieben. Mehr verlangt der Herr auch gar nicht. Das ist eben eine typische Falle, eine typische Versuchung vom Bösen, die uns beunruhigen kann, die uns niederdrücken kann. Er stellt uns dann eigentlich ganz so offenkundig hin, ja, Moment mal, du tust so fromm, aber wenn du ehrlich bist, mit so reiner Absicht betest du ja gar nicht, ja. Schau mal genau in dich rein. So gut sieht es da doch gar nicht aus, deswegen tu gar nicht so. Und dann denkt man sich, ja gut, dann muss ich ja ehrlich mit mir selber sein, lasse ich es bleiben. Und das ist natürlich nicht das, wozu Gott uns einlädt. Soll uns nicht entmutigen. Also wir sollen da auch nicht versuchen, aus eigener Kraft das zu tun, aus eigener Kraft vielleicht das ganze Unkraut ausreißen, was noch da ist in unserem Inneren, weil wir vielleicht auch mit dem Unkraut gleichzeitig schon den Weizen ausreißen. Lassen wir den Herrn machen. Er wird auch unsere Reinheit der Absicht nach und nach vergrößern. Reinheit der Absicht, es ist da auch wichtig zu wissen, denke ich, warum liebt Gott mich denn überhaupt? Liebt er mich, weil ich eben so eine reine Absicht habe? Liebt er mich, weil ich so wenige Fehler begehe und je weniger Fehler und Sünden ich begehe, desto mehr liebt er mich? Je reiner meine Absicht ist, desto mehr liebt er mich? Oder wie ist das denn mit der Liebe Gottes? Und er liebt uns natürlich nicht deswegen. Nicht, weil wir so perfekt und vollkommen sind. Und je perfekter und vollkommener wir sind, desto mehr liebt er uns dann und desto mehr erhört er uns dann auch. Nicht, weil unsere Absicht jetzt so rein ist, liebt er uns. Er liebt uns, weil wir seine Kinder sind. Punkt aus. Wir lieben unsere Kinder ja auch nicht, weil sie so perfekt und vollkommen sind und weil sie nie Fehler begehen, sondern weil es eben kleine Kinder sind. Die sind liebenswert, die sind knuddelig. Die haben ihre Fehler, die schmeißen mal ihre Vasen um und schmeißen Gläser runter und gehorchen nicht und sobald man wegschaut, machen sie irgendeinen Quatsch. Und wir lieben sie trotzdem, eben gerade weil sie so klein sind, weil sie so hilfsbedürftig sind, weil man sie trotz allem irgendwie eher einfach nur lieben kann. Und wenn wir uns das bewusst machen, vor Gott sind wir doch so klein, so schwach, Was sind wir denn verglichen mit einem unendlichen, allmächtigen Gott? Wir sind noch also weniger als ein zweijähriges Kind verglichen mit einem Erwachsenen. Viel, viel weniger. Ja, Gott wird uns nicht deswegen lieben, weil wir so ein perfekter Zweijähriger sind, der schon alles richtig macht, nie irgendwelche Fehler begeht, ja, immer gehorcht und so weiter. Er liebt uns, weil wir einfach so klein und liebenswert sind. Er liebt uns, weil wir seine Kinder sind. Und das hilft uns auch im Gebet, wenn wir wissen, ja, gut, meine Absicht ist jetzt halt gerade so rein, wie es ein zweijähriges Kind eben kann. Ja. Viel mehr kann ich nicht. Ja, und irgendwann bin ich dann drei und dann ist es schon ein bisschen besser. Aber das tut der liebe Gott, das überhaupt keinen Abbruch.
Das war Pater Bertalan Ediavari von den Legionären Christi. Dies ist ein Vortragsmitschnitt von einem Einkehrtag, den er gehalten hat. Grundsätzliche Einstellungen im Gebet, darum ging es bei diesem Einkehrtag. Alles Gute Ihnen und Gottes reichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.